Genau, in der Predigtreihe Wir sind Ephesus. Und in den letzten Predigten hier in diesem Unterteil Leben im Licht. Und da haben wir gehört, wie ein solches Leben aussehen soll. Ja, wir haben gehört, wir sollen aufhören zu lügen und stattdessen die Wahrheit reden. Wir sollen nicht zornig sein, sondern geduldig und vergebend. Wir sollen aufhören zu stehlen, um zu besitzen, sondern wir sollen arbeiten, um geben zu können. Wir sollen unseren Mund nicht für Böses, sondern für Gutes verwenden. Wir sollen nicht bitter sein, sondern freundlich und liebevoll. Und wir sollen nicht habgierig sein, sondern dankbar. Ja, wir haben von Paulus 6 Gebote gehört, die repräsentativ sind für ein Leben im Licht. Und heute gehen wir in Kapitel 5, die Verse 5 bis 14 weiter und sehen, wie Paulus die Epheser und uns heute, weil wir ja Ephesus sind, motivieren will, dieses Leben im Licht zu leben und diesen Geboten, die er genannt hat, zu gehorchen. Und ihr kennt es bestimmt auch aus eurem Leben, einfach nur Regeln und Gebote zu bekommen, es reicht nicht aus, um die halten zu können. Ja, das geht vielleicht eine Zeit lang gut, aber irgendwann, wenn man nur so von außen festgelegte Gebote und Regeln hat, dann kann man die irgendwie nicht mehr einhalten, sondern spornt es einen eher noch an, die zu brechen. Ja, und es ist so ein bisschen, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber so ein bisschen wie bei einem Kind, dem man sagt, hey, lang nicht auf die heiße Herdplatte, aber du fügst ihm eigentlich nicht hinzu, warum es das nicht tun soll. Ja, also bei unserem Sohn ist das egal, ob man das dazu sagt oder nicht, der wird da drauf lang, egal wie. Aber wenn die so ein bisschen älter werden, dann kann man das denen schon sagen. Und genau, dann sage ich dem Kind die Regel, lang nicht auf die heiße Herdplatte, damit du dich nicht verbrennst. Ja, das ist die Erklärung, damit es verstehen kann, damit es eine Motivation hat. Hey, ich möchte keinen Schmerz haben. Das ist eine Motivation, nicht auf die Herdplatte zu langen. Nicht die Regel an sich. Und ähnlich ist es jetzt auch hier bei dem Text, den wir heute haben. Da geht es Paulus darum, uns nicht nur zu sagen, wie wir leben sollen, sondern auch, warum wir so leben sollen oder was uns ermutigen soll, was uns motivieren soll, so zu leben, wie er es uns beschrieben hat. Ja, er möchte uns motivieren, dieses Leben im Licht, von dem wir jetzt viele Wochen gehört haben, tatsächlich zu leben. Und da dürft ihr euch Paulus so ein bisschen vorstellen, wie den jungen Mann. Ich hoffe, die meisten kennen ihn. Ich habe gedacht, ich muss einfach heute ein Männerbild bringen. Ich habe gesehen, vorletzte Woche gab es hier irgendwie Schminke und sowas und Eyeliner und so. Muss man ein bisschen ausgleichen. Genau, das ist Jürgen Klopp, das ist ein Fußballtrainer, wie man sehen kann, von Borussia Dortmund. Und warum sage ich, Paulus ist so wie Jürgen Klopp? Also, ich muss sagen, bei dem Bild, ich habe so ein bisschen, also man kann Jürgen Klopp und das Erste, was man bekommt, ist Ausraster. Bei dem Bild war ich mir nicht ganz so sicher. Das könnte auch Freude über ein Tor sein. Ich weiß es nicht. Gell? Es ist in seinem Gesicht nicht rauszulesen, aber das hat mit Paulus nichts zu tun. Also er ist ein Trainer von der Mannschaft und er kann der Mannschaft genau sagen, was sie tun soll. Er kann ihnen sagen, hey, spielt den und den Spielzug, die und die Laufwege, die trainieren das ein, die und die Pässe, der spielt dort und dort und stellt sie auf den Gegner ein. Aber was vor allem wichtig ist, und ich glaube, da ist er vielleicht jemand, der das sehr, sehr gut beherrscht, ist das Team dann zu motivieren, das, was er ihnen gesagt hat, auch umzusetzen. Ja, nicht nur zu, Anderle lacht sich jetzt erst kaputt, er hat es vorher noch nicht gesehen, ja, nicht nur, wie sollen sie spielen, sondern hey, er motiviert sie und sagt, warum ist das wichtig? Ja, bei einem Dortmunder ist das extrem wichtig wahrscheinlich, weil die Schmach, die folgt, wenn du gegen Schalke verlierst, extrem hoch ist und jeder Schalke-Anhänger wird dich auslachen. Ich weiß nicht, ob das eine seiner Motivationen war, es hat in dem Fall nicht geklappt, aber sie haben letzte Woche 1-2 gegen Schalke verloren, nur so am Rande. Genau das ist, was Paulus hier tun möchte in dem Text heute Morgen, den wir jetzt zusammen lesen. Also habt es so ein bisschen als Bild im Kopf. Genau, unsere Textstelle ist Epheser 5, 5 bis 14. Es ist ein ewig langer Text. Das letzte Mal, als ich gepredigt hatte, hatte ich 2 Verse und habe, glaube ich, knapp eine Stunde gepredigt. Das heißt, heute haben wir 9 oder 10. Das heißt, ich hoffe, ihr habt was zuerst mit einem Kaffee dabei. Es könnte länger werden. Es war ein Spaß. Genau, ich habe es hier an der Leinwand. Ihr dürft gerne in euren Bibeln mitlesen, die ihr dabei habt, oder hier mitlesen oder einfach nur zuhören. Ich werde es laut vorlesen. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Wer zum Licht gehört, ist verpflichtet, im Licht zu leben. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie sich Menschen des Lichts verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb heißt es auch, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Da steckt sehr, sehr viel drin und ich habe versucht, es so ein bisschen aufzudröseln. Oh Mist, ich habe gar nicht weitergeklickt. Doch? Ah, Anne hat weitergeklickt, sehr gut. Danke, Anne. Genau, wir wollen uns die Verse einzeln anschauen, dazu muss ich jetzt aber nochmal klicken. Ich habe die so ein bisschen portioniert und genau, manche gucken uns auch zu zweit an. Das erste ab Vers 5. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Wer zum Licht gehört, ist verpflichtet, im Licht zu leben. Ja, Paulus ist hier sehr klar und hält uns sehr klar vor Augen, alles, was wir gehört haben, und ich glaube, sind nicht nur die drei Punkte, die er jetzt hier nochmal anführt, sondern alles, die Nichts, die wir gehört haben in den letzten Wochen, die Dinge, die wir nicht tun sollen, die zu einem Leben in der Finsternis gehören, da sagt er hier klar, wer so ein Leben führt, hat kein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Ja, die erste Motivation, die Paulus uns heute Morgen gibt, oder die er hier schreibt, ist, die Realität der Hölle, habe ich es mal genannt. Uns bewusst zu machen, hey, es gibt eine Hölle. Ja, das ist eine Tatsache. Das ist eine Tatsache, worüber die Bibel sehr, sehr klar ist. Wo die Bibel sehr, sehr klar drüber spricht. Ja, dass diejenigen, die an Jesus Christus glauben, dass die am Ende ihres Lebens durch ihren Glauben von Gott für gerecht erklärt werden und die Ewigkeit mit ihm verbringen. Ja, aber alle, die ihm nicht nachfolgen, ja, die seine Vergebung nicht in Anspruch genommen haben, dass sie nach ihrem Tod verurteilt werden und dass sie an einem Ort sein werden, der eben die Hölle genannt wird. Ja, wo Gott nicht ist, der dafür aber voller Leiden, voller Trauer und voller nie vergehender Qualen ist. Ja, Paulus ist sehr klar und es sind sehr viele Bibelstellen. Ihr könnt euch gerne mal damit auseinandersetzen. Aber er sagt hier, denn ihr müsst euch darüber im Klaren sein. Das ist absolut wichtig, das ist absolut essentiell. Ja, und weiter schreibt er dann, in Vers 6, lasst euch von niemanden mit leeren Behauptungen täuschen. Das bezieht sich auf das, was er davor gesagt hat. Denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Ja, das ist eigentlich nochmal eine Wiederholung, das Gleiche, zu sagen, hey, lasst euch nicht was anderes einreden. Ihr müsst euch darüber im Klaren sein. Das ist absolut essentiell und wichtig. Ja, Paulus warnt uns davor, diese Wahrheit zu vergessen und vielleicht auch andere Lehren zu glauben, die so im Umlauf sind. Ja, in seiner Zeit war, was eher aktuell war, auch zu glauben, war die Lehre der Gnostiker, dass alles körperliche Tun keine Auswirkung auf die Seele hat. Ja, das heißt zum Beispiel Unzucht, was Paulus vorher genannt hat, als Ding der Finsternis. Ja, das schadet vielleicht deinem Körper, aber mit deiner Seele, mit deiner Errettung hat es überhaupt nichts zu tun. Ja, das war so eine Lehre, die damals sehr aktuell war. Bei uns ist es vielleicht ein bisschen aktueller, wenn wir sagen, die Lehre des Universalismus. Ja, es ist eigentlich egal, was du tust. Gott ist so gnädig, Gott ist so barmherzig. Am Ende der Zeit werden alle Menschen gerettet werden, egal was in ihrem Leben war. Ja, das Problem mit diesen falschen Lehren und warum uns Paulus davor warnt, ist, dass die dem Evangelium einfach komplett die Kraft rauben. Ja, das Evangelium macht keinen Sinn mehr. Es ist wichtig für uns zu wissen, und ich meine wirklich wissen, ich weiß das oft selbst nicht oder denke da nicht dran oder schiebt es weg, dass unsere Nachbarn, dass unsere Arbeitskollegen, dass unsere Freunde, dass unsere Familie, wenn sie Jesus Christus nicht kennen und ihm nicht nachfolgen, dass sie verloren gehen werden, dass sie eben nicht Anteil an dem Reich von Gott und Christus haben. Und für mich ist das eine Sache, auch als ich jetzt in der Predigtvorbereitung wieder drüber nachdenke, ey, das verändert alles, das ist entscheidend. Wenn es das nicht gibt, dann ist alles andere Wurst. Ja, dieser Fakt, diese Tatsache macht diese kurze Zeit, die wir hier auf der Erde verbringen, extrem bedeutsam, weil es eben doch entscheidet, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Ja, alles andere als das wahre Evangelium ist absolut nichts wert. Und jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst dir so, wahres Evangelium, was meint ihr denn mit wahres Evangelium? Was meint ihr denn überhaupt mit Evangelium? Ganz kurzer Exkurs dazu, was meine ich mit Evangelium? Ja, vielleicht hast du es noch nie gehört, vielleicht warst du bei irgendeiner Gott kennen Mannheim-Veranstaltung, hast einen Flyer in die Hand gedrückt oder so ein Einladungskärtchen und denkst dir, hörst das alles zum ersten Mal. Wenn ich jetzt von Evangelium spreche, dann meine ich nicht eins der Bücher in der Bibel, sondern spreche ich davon, dass wir glauben, dass ich glaube, dass es einen Gott gibt, ja, der die Welt geschaffen hat, der alles darauf geschaffen hat, der den Menschen geschaffen hat, um Gemeinschaft mit ihm zu verbringen. Und dann, was wir als Sündenfall bezeichnen, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat, dass er gesündigt hat gegen den Willen Gottes. Ja, und das war nicht nur Adam und Eva, sondern das bezieht sich auf jeden von uns. Ja, also nicht die Menschen damals, sondern der Mensch als allgemeine Bezeichnung hat gegen Gott gesündigt. Und was dafür die Konsequenz ist, ist die Strafe, ist das, was wir gerade gehört haben. Die Strafe ist ewiges Getrenntsein von Gott. Ja, die Hölle. Und das ist die schlechte Nachricht, die wir hören, die wir auch hören müssen. Und deshalb ist die Hölle so essentiell, weil sonst können wir die gute Nachricht, die ich euch jetzt gleich sage, gar nicht verstehen. Dann hat die überhaupt keinen Sinn. Ja, jeder von uns, der heute Morgen hier sitzt, wenn wir einfach nur nach unseren Taten gehen, egal wie wir uns vielleicht für gut halten, haben die Hölle verdient. Ja, das ist so mal Fakt. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus Christus, dass Gottes Sohn eben auf diese Welt hier gekommen ist, dass er ein heiliges, dass er ein reines Leben gelebt hat und dann stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Ja, er starb dafür, dass wenn wir ihm nachfolgen, dass wir dann überhaupt erst die Möglichkeit haben, seine Unschuld anzunehmen, seine Vergebung für mich, für uns anzunehmen und dass er unsere Schuld begleicht. Und dass wir dadurch dann vor Gott gerecht stehen und die Ewigkeit eben nicht in der Hölle verbringen, sondern in Gottes wunderbarer Herrlichkeit. Ja, das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht, das ist die frohe Botschaft. Und das ist, was ich vorhin schon gesagt habe, es gibt kein Evangelium ohne die Hölle. Ja, es kann keine gute Nachricht geben, wenn es keine schlechte Nachricht gibt. Also Paulus' erste Motivation, für uns ein Leben im Licht zu führen, ist, uns die Konsequenz bewusst zu machen, die wir tragen müssen, wenn wir ein Leben in der Finsternis leben. Ja, er sagt, hey, guckt euch an, was passiert, wenn ihr ein Leben in der Finsternis lebt, solltet ihr nicht vielmehr ein Leben im Licht leben. Weiter lesen wir in Vers 7. Darum hütet euch mit solchen Leuten, also mit denen, die die Taten der Finsternis tun, die habgierig sind und so weiter, gemeinsame Sache zu machen. So, was meint Paulus jetzt damit? Ja, was mir wichtig ist, kann man vielleicht auch leicht falsch verstehen. Ich finde es in der Übersetzung sehr, sehr cool übersetzt. Man kann vielleicht verstehen, hab keinen Umgang mit solchen Leuten. Sei in der Gemeinde und hab da deinen Umgang. Aber das ist nicht, was er meint. Ja, das sagt auch Jesus klar. Wir sind hier in dieser Welt und wir sollen hier sein und sollen unter den Menschen, auch die noch in der Finsternis wandeln, uns bewegen. Aber wir sollen eben nicht das Gleiche machen wie sie. Wir sollen nicht gemeinsame Sache machen wie sie. Wir sollen unser Verhalten muss sich unterscheiden, weil wir eben ein Leben im Licht leben und nicht ein Leben in der Finsternis. Ja, und was er in Vers 5 gesagt hat, wir sind verpflichtet, so zu leben, wie es unserer Identität entspricht. Ja, unsere Identität, das haben wir durch den ganzen ersten Teil des Epheserbriefes gehört, ist, dass wir Kinder Gottes sind, ist, dass wir berufen sind, ist, dass wir erwählt und errettet sind. Das ist unsere Identität. Ja, und wir müssen jetzt, wir sind verpflichtet, unserer Identität gemäß zu leben. Aber was mir auch wichtig ist, ist, dass auch unser Lebensstil eigentlich zeigt, was unsere Identität ist. Ja, und das macht Paulus, denke ich, in dieser Stelle, auch wenn wir weitergehen, noch sehr, sehr deutlich. Also Paulus erinnert uns in diesen Versen sehr, sehr deutlich daran, dass die Dinge, die er davor genannt hat, ja in den letzten Wochen, die wir gehört haben, die wir nicht tun sollen, dass wenn wir die tun, und ich meine jetzt nicht vereinzelt Sünden tun, ja, das tun wir alle, ja, aber die, wenn wir einen Lebensstil leben, wenn das unser tatsächliches Leben beinhaltet und wir nicht bereit sind, Buße zu tun und umzukehren, dass wir dann keinen Platz in Gottes Ewigkeit haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es oft so, ich lese einen Vers und lese darüber hinweg und denke mir so, interessiert mich ja nicht, ich bin ja schon gerettet. Ne? Ich merke, wie ich dann schnell stolz werde und denke, ja, ich lebe ja schon im Licht. Also mit mir hat es ja nichts zu tun, kein Erbe im Reich Christi zu haben. Das habe ich ja schon sicher. Ja, und ein Stück weit, es ist so eine Spannung, die da drin ist. Ein Stück weit stimmt es. Gott sichert es uns zu. Ja, aber trotzdem ist mir auch wichtig zu sagen, ey, Paulus hat den an die Epheser geschrieben, diesen Brief, nicht an irgendwelche Heidengruppen, um die zu bekehren, sondern an die Gemeinde. Und ich glaube, das hat auch seinen Sinn, dass er das an die Gemeinde geschrieben hat. Und deshalb sollten wir das auch ganz persönlich auf uns beziehen. Ja, ich glaube, dass Paulus diesen Brief und auch diese Verse an die Gemeinde geschrieben hat, um all diejenigen wachzurütteln, die sich vielleicht zur Gemeinde zählen, ja, die sich sicher wähnen und sagen, ja, ich bin errettet, aber eigentlich laufen sie Gefahr, wenn so wie sie leben, wenn sie kein Leben im Licht leben, dann eben doch nicht gerettet zu werden. Ja, so vielleicht Namenschristen, den Begriff schon mal gehört, oder Scheinchristen. Ja, diejenigen, die vielleicht jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, ja, vielleicht auch in eine Hausgruppe und siehst dich als Teil der Gemeinde, aber im Endeffekt lässt du eigentlich dein Leben nicht beeinflussen von dem Licht Jesu. Ja, vielleicht lässt du dein Leben, sagst du, ja, das ist okay, ich setz mich hier hin, ich höre mich das an, das sind gute Lehren und das ist irgendwie alles ganz okay. Aber eigentlich beeinflusst das Evangelium, beeinflusst das Wort Gottes dein Leben überhaupt nicht. Ja, vielleicht denkst du, es ist ganz nett hier zu sein und jetzt bin ich ja safe. Aber in deinem Privatleben, so außerhalb vom Sonntag, da hat dein Glaube vielleicht gar nichts zu suchen. Und Jesus ist da auch sehr, sehr krass in Matthäus 7, wo er sagt, ja, viele haben mich Herr, Herr genannt, aber sie werden nicht keinen Anteil am Himmelreich haben. Und das ist in Verse, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Predigt drüber machen. Und ich möchte einfach nur sagen, Jesus war das auch, sage ich mal, ein wichtiger Punkt, sonst hätte er das nicht erwähnt. Ja, es geht nicht nur darum, an irgendeinen Gott zu glauben oder Teil einer Gemeinde zu sein, sondern es geht eben darum, dieses Leben voller Taten im Licht zu führen. Ja, und es kommt heraus aus einer engen Beziehung mit dem, der selbst das Licht ist, mit Jesus Christus. Und ich möchte euch da einen kleinen Abschnitt aus diesem genialen Buch von Bonhoeffer vorlesen, aus Nachfolge. Und zwar geht es da auch um die Auslegung von Matthäus 7. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen. Das Herr, Herr sagen ist das Bekenntnis der Gemeinde. Es wird nicht jeder, der dieses Bekenntnis spricht, ins Himmelreich kommen. Mitten durch die Gemeinde hindurch wird die Scheidung gehen, also die Trennung gehen. Das Bekenntnis verleiht keinerlei Anrecht auf Jesus. Niemand kann sich einmal auf sein Bekenntnis berufen. Dass wir Glieder der Kirche sind, ist kein Anspruch vor Gott. Wir werden nicht aufgrund dieses Bekenntnisses selig werden. Denken wir dies, so tun wir Israels Sünde, das aus der Gnade der Berufung ein Recht vor Gott machte. Wir sündigen so gegen die Gnade des Berufers. Gott wird uns einmal nicht fragen, ob wir evangelisch oder christlich oder freikirchlich waren, sondern ob wir seinen Willen getan haben. Jetzt spricht er nochmal über die zwei Personen von Menschen, die in der Stelle in Matthäus 7 vorkommen. Vielmehr ist hier von zweierlei verschiedenen Verhalten des Menschen vor Gott gesprochen. Der Herr-Herrsager, das ist hier der Mensch, der aufgrund seines Ja-Sagens einen Anspruch erhebt. Oder der Täter, das ist hier der im gehorsamen Tun Demütige. Jener ist, der sich selbst durch sein Bekenntnis, also der Herr-Herrsager, der sich selbst durch sein Bekenntnis rechtfertigende, dieser, der Täter, der auf Gottes Gnade bauende, gehorsame Mensch. Und was ich hier genial fand, ist zu sagen, hey, dieses Bekenntnis ist nicht ein Anrecht, das ich vor Gott habe. Es ist immer Gottes Gnade, die er mir zuteil hat werden lassen und die dafür dann sorgt, dass ich mit ihm in der Ewigkeit sein werde. Also wir haben kein Anrecht auf unsere Errettung durch unser Bekenntnis, sondern wir müssen unserem Bekenntnis aus Gehorsam auch Taten folgen lassen. Und das ist eben dieses Leben im Licht. Nicht nur zu sagen, hey, ich bin jetzt Teil des Lichts, meine Identität, aber ich habe mit dem Leben darin nichts zu tun, das Verhalten davon interessiert mich nicht. Ja, das ist nicht, was wir sagen können. Und das schreibt auch Jakobus, der Bruder von Paulus, von Jesus, sorry. So oft Paulus heute gesagt, im zweiten Kapitel, ich habe hier nur zwei Verse rausgenommen, aber heute Morgen hat jemand was im Frühgebet gebetet und ich wusste, okay, ich muss die zwei Verse dazwischen auch lesen, vielleicht sollte das für jemanden heute Morgen sein. Es steht jetzt hier aus der neuen Genfer Übersetzung, ich lese jetzt aus der Elberfelder vor. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Ja, und das, wie gesagt, das kam heute Morgen im Frühgebet auf und vielleicht spricht das dich an und dir geht's gut, Gott versorgt dich mit allem, du hast einen Haufen Kohle auf deinem Bankkonto und du weißt von Leuten, die wissen nicht, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, die wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen und ich glaube, das ist genau so ein Punkt. Ja, dann würde ich mich überprüfen, bin ich jemand, der sagt, ja, ich glaube, ich habe ja den Glauben und dadurch bin ich errettet, aber im Endeffekt, deine Werke zeigen es überhaupt nicht. Ja, die Bibel ist sehr klar, es ist nicht der Glaube allein, der uns rettet, sondern dein Glaube muss sichtbar werden und muss bezeugt werden. Und was ich interessant finde, in Matthäus 7 geht Jesus noch weiter und sagt dann, ja, auch die, die kommen und sagen, sie haben in meinem Namen böse Geister ausgetrieben und haben Wunder getan, und dann sagt er zu ihnen, ich habe euch nie gekannt. Ja, also es sind auch nicht nur die Dinge, die wir tun. Ja, also nicht das jetzt falsch verstehen. Jesus sagt auch dazu, oder Paulus dann nochmal in 1. Korinther 13, ich kann alles das Richtige machen, aber wenn ich die Liebe nicht habe, ja, wenn ich nicht das habe, was mich richtig motiviert, wenn ich nicht Jesu Einstellung da drin habe, dann ist es überhaupt nicht wert. Und Jesus sagt, ey, ich kenne dich nicht. Wenn du einfach nur mir hinterherläufst und oder einfach nur Dinge tust, dann tust du es aus einer ganz falschen Motivation. Also wir können hier auch von beiden Seiten vom Pferd fallen. Also versteht mich bitte auch in dem Punkt nicht falsch. Es ist ganz wichtig, die richtige Motivation zu haben. Und damit sind wir wieder am Anfang für mein Handeln. Ja, nicht nur das Handeln allein hilft es, aber auch nicht zu handeln ist auch nicht sinnvoll. Oder ja, auch wieder auf mich zurückzukommen, wenn ich diese Stelle lese und denke, ja, ich lebe schon im Licht, das ist ja alles cool, aber ich vergesse in dem Moment völlig die Bereiche, wo mein Leben nicht im Licht ist. Und das sind ganz schön viele, also das kann ich wirklich sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich übersehe die dann, ja, ich fühle mich nicht angesprochen, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, Paulus möchte jeden von uns heute Morgen ansprechen, dass wir eben nicht stolz sind und irgendwie selbstgerecht, sondern einfach demütig dankbar und uns im Licht Jesu verändern lassen. Ja, vielleicht sagst du, bist du genau an dem Punkt, sagst, ey, ich lebe doch schon ein Leben im Licht, aber ich glaube, Gott möchte dir sagen, hey, guck mal wirklich genau hin. Ja, wo lebst du es noch nicht? Das ist viel entscheidender. Und dann wirklich bereit zu sein, sich da von Jesus anleuchten zu lassen und verändern zu lassen. Jetzt habe ich viel von Hölle gesprochen und dass wir es eigentlich gar nicht schaffen können und egal wie wir es tun, wenn wir glauben, reicht es nicht und wenn wir Werke tun, reicht es nicht. Was mir ganz wichtig ist, ich möchte hier keinem Angst machen. Ja, ich möchte nicht, dass hier einer rausgeht und daran zweifelt, ob er gerettet ist. Ja, sondern zu wissen, Gott hat mich berufen, Gott hat mich erwählt, er hat mich ausgesondert, ich bin geliebt. Und deshalb lebe ich ein Leben im Licht. Und deshalb kann ich mir auch sicher sein. Ja, das ist, was ich bewirken möchte. In Philipper 2,12 sagt die Bibel auch, wir sollen unsere Rettung mit Furcht und Zittern erwirken. Ja, wir müssen daran arbeiten. Das ist das, wenn wir heute hier rausgehen, sagen wir nicht, ach cool, ich bin gerettet, sondern hey, ich bin gerettet, jetzt geht's los. Ja, das ist Motivation. Ja, ich meine, Jürgen Klopp könnte auch zu denen sagen, ja, ihr seid super Fußballer. Und dann gehen die raus, wir sind super Fußballer. Aber vielleicht kann er auch sagen, hey, ihr seid super Fußballer, dann fangt auch an, gescheit zu spielen. Ja, also ich meine, es bringt nicht nur, dass ihr berufen oder begabt seid, das zu tun, sondern ihr müsst es auch machen. Ja, das ist die Aufgabe, die Paulus hier ein Stück weit für uns übernimmt. Also nochmal, keine Angst haben, davor nicht gerettet zu sein, aber sich auch davor hüten, wieder das von beiden Seiten vom Pferd fallen, eben keinen Anspruch gegenüber Gott zu haben. Ja, dass er dich einfach wirklich aus Gnade rettet, weil er dich liebt, weil er dich berufen hat. Und das ist wirklich auch der Grund, warum wir ohne Angst sein dürfen. Und so wie Paulus uns hier mehrfach auffordert in dem Text, lebe wirklich ein Leben, das deiner Identität entspricht. Ja, nicht irgendwas, was daran vorbeigeht. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist eine Nachricht, die ist für jeden von uns heute Morgen. Ich glaube, niemand kann heute Morgen hier sitzen und sich nicht angesprochen fühlen. Die Frage, die du dir stellen solltest, ist wirklich, lebst du ein Leben im Licht? Lebst du ein Leben in transparenter Gemeinschaft? Lebst du ein Leben, das dem Herrn gefällt? Ja, und prüf dich da wirklich selbst heute Morgen oder besser, lass dich vom Heiligen Geist belehren, falls es nicht so ist. Wie kann ich jetzt erkennen, ob ich so ein Leben im Licht lebe? Kommen wir zu den Versen 8 und 9. Und da steht, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Ja, wie kann ich erkennen, ob ich ein Leben im Licht lebe? Ich kann es erkennen an der Frucht. Ja, ein Leben im Licht bringt hervor, was gut, was gerecht und was wahr ist. Und ich denke, wir können auch noch die Frucht des Geistes mit reinpacken. Ja, das ist zwar nicht die Frucht des Lichts, sondern die Frucht des Geistes, aber Jesus sagt, ich bin das Licht und der Heilige Geist ist ja auch Jesus und so, von daher ist er auch Licht, deshalb passt es dann wieder. Ja, wo wir in Galater lesen, hey, Friede, Freude, Güte, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, Sanftmut, Geduld. Überprüf dich selbst anhand der Dinge. Ist Wachstum, ist Veränderung in deinem Leben? Siehst du mehr von den Dingen, die ich gerade genannt habe, oder auch einfach Gutes, Gerechtes, Wahres? Oder ist es eher umgekehrt? Ja, interessanterweise in der Matthäus 7, direkt in den Versen vor denen, die ich vorhin zitiert habe, sagt Jesus, ein guter Baum bringt gute Früchte und ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Ja, und der schlechte Baum, da kommen wir wieder zum Anfang unseres Textes, wird abgeholzt werden und wird ins Feuer geworfen werden. Also frag dich, trägt dein Leben gute Früchte? Und ja, da auch wieder nicht falsch verstehen, ich habe ganz lange Zeit, zumindest als jugendlicher Christ, irgendwie gedacht, oh Gott, mein Leben hat überhaupt keine Früchte, ich habe ja noch gar keinen bekehrt. Ja, ich muss sagen, ich glaube, bisher wären es immer noch wenig Früchte. Ich bin nicht so der Bekehrungsfreak, aber das ist ja auch nicht mein Job sozusagen, sondern vom Heiligen Geist. Aber das hat mich am Anfang extrem unter Druck gesetzt. Ich habe gedacht, scheiße, ich komme in die Hölle, ich habe immer noch keinen bekehrt. Ja, es ist, ich habe keine Frucht in meinem Leben, es kommt nichts. Dann liest du, ja, und ihr werdet Frucht bringen, 50 und 70 und 80, 50 und 80 und 100-fach, keine Ahnung, wisst ihr besser. 30, 60 und 100, nee, irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich bin nicht bei 30, bei 60 und 100, das kann ich schon ganz vergessen. Ja, aber wirklich zu sagen, überprüf das, nimm wirklich zu gucken, wie sieht dein Leben aus, wie ist dein Handeln, wie reagierst du unter Stress, solche Dinge. Und guck, ob dieses Leben im Licht tatsächlich Frucht in deinem Leben hervorbringt. Was ich aber auch spannend finde, ist, dass die Frucht des Lichts, von der wir hier lesen, nicht nur ein Prüfmaß ist für ein Leben im Licht, sondern das ist auch die zweite Motivation, die Paulus uns gibt, ein Leben im Licht zu führen. Ja, das Gute, das Gerechte, das Wahre, der sagt, hey, wenn ihr ein Leben im Licht führt, dann kommt automatisch das hervor. Das sind eure Geschenke, das ist euer Frucht, das aus eurem Leben Gutes hervorgeht. Ja, das ist die zweite Motivation, die uns hier in dieser Stelle gibt, zu sagen, wenn ihr ein Leben im Licht lebt, dann wird Gutes daraus hervorkommen. Es werden gute Früchte sein und ihr werdet auch diese Frucht selbst genießen dürfen. Genau, noch Vers 10, den habe ich mir noch so hinten dran gehängt. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und was mir dazu bewusst wurde, ist, oder was ich da noch wichtig finde zu sagen, das ist eigentlich der Maßstab, ein Leben im Licht zu führen. Ja, Paulus hat 6 Verbote, 6 Gebote genannt, die so ein bisschen ein Maß gegeben haben. Aber eigentlich ist der Maßstab für ein Leben im Licht genau dieser Vers. Überleg bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Ja, das ist ausschlaggebend. Das ist ein Leben im Licht. Und ist es dein Maßstab? Ja, bevor du irgendwas irgendwie handelst, fragst du dich, gefällt es Gott oder fragst du, gefällt es mir? Ja, ich muss oft sagen, mein Gedanke ist, gefällt mir. Ja, und das ist dann mein Maßstab. Und damit bin ich von dem Leben im Licht schon wieder extrem weit entfernt. Genau, also Verse 11. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Denkt solches Tun vielmehr auf. Ja, wir haben wieder die Aufforderung, wir sollen keinen Anteil an der Finsternis haben. Es muss Paulus extrem wichtig sein. Er erzählt ja eigentlich immer wieder nur dasselbe. Habt keinen Anteil an der Finsternis, lebt im Licht. Habt keinen Anteil an der Finsternis, lebt im Licht. Ja, also wirklich, wenn ihr was mitnehmt, dann das hat er nämlich so häufig gesagt. Und warum sollen wir nicht Anteil an der Finsternis haben? Er dreht es jetzt rum. Wir sollen nicht nur im Licht leben, weil es gute Früchte bringt, sondern wir sollen auch nicht in der Finsternis leben, weil es eben keine guten Früchte bringt. Also einfach nochmal eine negative Wiederholung und Betonung von dem, was er vorher gesagt hat. Und dann geht er noch weiter. Dann sagt er, hey, wir sollen dieses schlechte Tun sogar aufdecken. Ja, was heißt das? Soll ich jetzt zu jedem hingehen und sagen, hey, hier hast du gesündigt? Und das ist übrigens auch nicht okay. Und das entspricht schon gar nicht Gottes Willen. Ja, ich rede jetzt nicht von innerhalb der Gemeinde. Ich glaube, da können wir das mit viel Liebe machen, sollen wir auch machen. Ich meine jetzt aber von den Leuten, wo ich sage, die leben noch in der Finsternis. Die handeln in der Finsternis. Wie gehe ich damit um? Wie decke ich denen ihr Tun auf? Und das ist, wo es weitergeht. Hier in Vers 12. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Ja, also Paulus sagt ja eigentlich, du kannst es gar nicht ansprechen, weil du schämst dich ja schon davor, das überhaupt zu erwähnen, was derjenige getan hat. Und dann kommt der Clou sozusagen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Ja, wir sollen das aufdecken, indem wir Licht sind. Ja, die Finsternis um uns rum soll aufgedeckt werden, dadurch, dass Jesu Licht aus uns heraus scheint. Ja, Jesus hat uns geschickt als Licht in die Welt. Ja, wir sollen den anderen klar machen, und den meine ich denen, die noch in der Finsternis leben und so handeln, dass sie falsch sind, indem wir das Licht zeigen, indem wir leben, wie es dem Leben im Licht entspricht. Damit die Finsternis, in Anführungszeichen als Person, das erkennen kann. Und das Spannende ist, das habe ich mir so überlegt, ich weiß jetzt nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber wenn man jetzt in einem dunklen Raum sitzt und man hat noch nie Licht gesehen, dann weiß man ja nicht, dass es dunkel ist. Also woher soll man das wissen? Ja, ich meine, das ist ja Normalzustand. Und wenn dann ein Licht kommt, finde ich, ist das interessant, und da kommen wir auch gleich im nächsten Vers dazu, dann ist die Dunkelheit weg. Ja, du hast zwar vorher nicht gemerkt, dass die Dunkelheit da ist, aber sobald Licht da ist, kann ja keine Dunkelheit mehr da sein. Also sobald du ein Licht anmachst, ist Dunkel sozusagen weg, existiert nicht mehr. Kann man sich fragen, existiert Dunkelheit überhaupt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Dunkelheit nur da, wenn Licht nicht da ist. Ja, und das ist der Vers 14. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Ja, oder in einer anderen Übersetzung, ist Licht. Alles, was vorher Finsternis war, ist jetzt Licht. Die Dunkelheit wird zu Licht verwandelt. Und das ist, glaube ich, wie der Heilige Geist uns auch wirklich benutzen möchte, um Menschen zu sich hinzuziehen. Ja, er möchte unser Licht, das Licht Jesu in uns benutzen, dass es herausscheint und dass es Finsternis zu Licht verwandelt. Ich habe das gelesen und ich finde es total abgefahren. Ja, das sind Leute, die leben in der Finsternis und du kommst mit deinem Licht und lebst es vor und begegnest ihnen mit Licht und sie werden nicht nur angeleuchtet, sondern sie werden verwandelt zu Licht. Ja, so wie es mit uns geschehen ist. Ja, Jesus hat unser Leben erleuchtet. Und unsere Bekehrung ist geschehen und wir sind von Finsternis zu Licht geworden. Und das ist für mich eigentlich die dritte Motivation. Die war jetzt nicht in dem Buch, an dem wir uns so ein bisschen orientieren, für die Predigten drin, aber ich fand es sehr genial zu sagen, hey, es ist extrem wichtig, ein Leben im Licht zu führen, weil wir damit andere ins Licht bringen, weil es eigentlich keine andere Möglichkeit gibt, für die, die draußen sind, die verloren sind, als wenn wir ein Leben im Licht führen. Wir sind die einzige Hoffnung, die einzige Rettung, damit sie Bekehrung erfahren können und damit sie selbst zu Licht werden können. Genau, der letzte Vers, und damit möchte ich eigentlich abschließen. Deshalb heißt es auch, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Und genau, vielleicht kennst du Jesus noch nicht, vielleicht sitzt du heute Morgen hier, hörst das alles zum ersten Mal, bist ihm bisher nicht nachgefolgt, oder vielleicht sitzt du auch da und bist aber überführt worden vom Heiligen Geist und sagst, hey, ich habe bisher das Leben im Licht nicht gelebt, ich habe dran vorbeigelebt. Ja, oder vielleicht hat der Heilige Geist irgendwie Stolz überführt und du hast Bereiche in deinem Leben gesehen, ey, die sind noch nicht im Licht. Da bin ich noch weit davon entfernt, da ist noch Finsternis. Dann möchte ich dich heute Morgen echt ermutigen, wach auf. Ja, so wie Paulus das sagt, steh auf von den Toten. Ja, das ist sehr krass formuliert, steh auf von den Toten. Das heißt nämlich, du bist momentan nicht lebendig. Und gib Jesus dein Leben und nimm dafür sein Geschenk am Kreuz an, das ewige Leben. Und lebe dann eben dieses Leben im Licht. Ich möchte jeden, der sich angesprochen fühlt, das Lobpreisteam kann schon mal bereit machen, nach vorne zu kommen. Wir werden noch ein Lied zusammen singen. Es werden Beter da sein. Komm und lass für dich beten. Wenn du Fragen hast, komm vor. Ich werde auch hier vorne stehen, wenn du irgendwas fragen willst zu dem Ganzen. Vielleicht ergibt es alles noch keinen Sinn für dich. Aber was ich mir wünsche, ist, dass du wirklich auf das antwortest, was du heute gehört hast. Ja, dass diese Predigt nicht nur an dir vorüberzieht, sondern dass du wirklich aktiv darauf reagierst. Genau, zum Schluss nochmal die drei Punkte, die wir uns einfach vergegenwärtigen müssen, wie Paulus uns motivieren will, dieses Leben im Licht zu leben. Es ist erstens die Realität der ewigen Hölle. Ja, das nicht zu vergessen, das ist eine absolut immens wichtige Tatsache. Dann danach zu streben, die Frucht des Lichts in unserem Leben zu haben. Und ganz wichtig, andere zu erleuchten. Ja, und da möchte ich euch echt auch einladen und sagen, ey, Gott kennt Mannheim, ist so eine gute Möglichkeit, dein Licht nach draußen scheinen zu lassen, und macht es. Und Ja, wirklich, wenn dich heute was angesprochen hat, komm vor, lass für dich beten und antworte auf das, was du gehört hast. Ich bete noch zum Abschluss. Papa, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir, dass du vollkommen gut bist und vollkommen voller Liebe und Gnade und Barmherzigkeit, Gott. Dass du uns herausgenommen hast aus Finsternis und uns zu Licht gemacht hast, zu deinem Licht, Herr, in dieser Welt. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, würdig unserer Berufung zu leben. Ich bitte dich, dass du diese Motivation in unser Herz hineinlegst, dass wir wissen, um was es hier geht, dass wir auch wissen, dass du uns Gutes geben möchtest, wenn wir deinem Willen folgen, Herr. Und dass wir dazu da sind, andere zu erleuchten, Herr, und ihnen den Weg zu dir zu zeigen, Gott. Ich bitte dich, dass du das tief in unsere Herzen hineinschreibst und dass du uns antworten lässt auf diesen Ruf, den wir von dir bekommen haben, Gott. Ich danke dir, dass du, dass kein Wort von dir ausgeht, das irgendwie nutzlos zu Boden fällt, sondern dass du wirkst. Und das bitte ich einfach, wirke du in unseren Herzen, Herr. Heute Morgen, in dieser Woche, in den Hausgruppen, wenn wir über das Thema sprechen, Gott. Amen.